Es ist schon eine ganze Weile her, da hatte ich diese Predigtreihe begonnen, Jesus und die Suchenden und Verzweifelten. Und das ist jetzt praktisch der zweite Teil dazu. Und es ist ja so, dass es immer wieder diese Gruppe gibt, auch in der Gemeinde unter uns, die Gruppe der Suchenden und Verzweifelten. Die ist einfach gegenwärtig, die sind da. Und oftmals sind es ja diese Namenlosen, also Menschen, die auch groß keine Stellung haben, deren Namen wir nicht mal kennen. Manchmal fühlen wir uns auch selber so, wo man praktisch merkt, ja, mein Leben hat wenig Bedeutung und jetzt kommt das noch auf mich zu. Unsere Welt ist so gelagert, dass wir uns nur die merken, die einen Namen haben. Ich habe mal zwei herausgesucht für dieses Jahr sozusagen. Ne, Sophie Scholl wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. In München, in der Widerstandsbewegung Weiße Rose, ist sie hingerichtet worden. Daneben haben wir Juri Gagarin. Vor 60 Jahren war er im All. Ein paar von euch haben das in der Schulzeit noch alles auswendig gelernt mit Daten und so. Ich gehöre nicht mehr dazu. Was die wenigsten wissen, er ist ein paar Jahre später beim normalen Flug abgestürzt und ums Leben gekommen. Man vermutet, dass es sogar gewollt war, aber man weiß es nicht genau. Also das sind Menschen, die haben Leid erfahren, vielleicht auch was Großes getan. Das sind Namen, die man sich merkt. In der christlichen Gemeinde und im Reich Gottes ist es genauso. Wir merken uns die Menschen mit den großen Namen. Und wir wollen manchmal auch die sein mit einem großen Namen. Wir merken uns Vorsitzende von irgendwelchen Werken. Wir merken uns Leiter oder Gründer. Aber die große Frage ist, wer erzählt die Geschichte der Namenlosen? Wer erzählt die Geschichte der Kinder, die ihre Eltern verloren haben? Wer erzählt die Geschichte der Eltern, die ihre Kinder zu Grabe tragen mussten? Ich kenne eine alte Frau, die hat jetzt mal notiert, um selber ihre Geschichte zu bewältigen, die Mütter in ihrem Bekanntenkreis, die schon ein Kind zu Grabe tragen mussten. Das hat sie für sich selber mit fast Ende 80 mal notiert. Das war ihr ganz wichtig. Und jetzt kommt das Wunderbare. Wir mögen uns die Geschichte der großen Leute merken. Die Bibel erzählt die Geschichte der Namenlosen. Das ist ihr Programm. Das ist Gottes Programm. Schon im Psalm 39 steht, 139, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Eine Gruppe, die zweifelsohne zu den Namenlosen gehört und die vor allen Dingen auch zu biblischen Zeiten eine ganz große Gruppe war, das waren die Witwen. Und das ist hochspannend, wie zum Beispiel ein Lukas dreimal in seine Evangelien Witwengeschichten einbaut, weil er nämlich genau das will. Er will die Geschichte der Namenlosen erzählen. Deswegen ist, bevor ich euch einen kleinen Text vorlese, das was ganz, ganz Wichtiges. Achte darauf, wie du mit den Nichtbeachteten umgehst. Und das Zweite, wenn du denkst, dass du jemand bist, dann pass auf, weil Gott kümmert sich um die, die nichts sind. Gottes Wort ist auf der Seite der Verlierer, nicht unbedingt auf der Seite der Gewinner. Und wir hören jetzt einfach mal so eine Geschichte, wo wir das wirklich erkennen, dass die Geschichte der Namenlosen, die in großes Leid gekommen sind, erzählt wird. Es ist die Geschichte, überschrieben ist sie immer, der Jüngling zu Nain. Ist eigentlich in der Überschrift schon komplett falsch. Es geht eigentlich gar nicht um den Jüngling. In meinen Augen geht es um die Mutter. Hören wir mal rein. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf, fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl im ganzen jüdischen Land und in allen umliegenden Ländern. Lasst uns durch diesen Text jetzt einfach durchgehen, ein paar Impulse auffassen, und ich denke, wie das mir ganz, ganz wichtig ist, ich will keine Auslegung vertonen, sondern ich möchte gerne, dass diese Dinge in unser Leben hineinreden, auch in meins. Deswegen ist mein erster Punkt: durchgängiges Leid. Also wenn man diese Geschichte anguckt, so muss man sagen, hier treffen zwei Systeme und zwei Machtblöcke aufeinander. Zwei Systeme und zwei Machtblöcke. Das kann man beim ersten Mal lesen gar nicht so richtig rausfinden. Ich habe das nochmal ein bisschen vereinfacht dargestellt. Also da kommt praktisch Jesus, seine Jünger und eine Volksmenge in diese Stadt Nain. Die haben einen Tagesmarsch hinter sich, sind von Kapernaum aufgebrochen, ungefähr 35 Kilometer. Und dann treffen sie auf einen anderen Machtblock, so könnte man fast sagen. Und dieser Machtblock wird angeführt von einem Toten. Dahinter die Witwe. Und dann kommt auch dort eine Volksmenge. Das ist ganz bewusst so geschrieben. Ganz bewusst haben wir diese Reihenfolge. Und wisst ihr, so erleben wir unsere Welt. So erleben wir manchmal auch Gemeinde. So erleben wir den Umgang mit einzelnen Schicksalen. Auf der einen Seite Glaube, Vertrauen an Jesus Christus, Vertrauen in seine Nachfolge. Und auf der anderen Seite kommen wir in Machtblöcke hinein, wo wir merken, also hier ist nur noch Tod. Resignation, Trauer, Wut, Zerbruch. Und die ganz große Frage ist ja, und deswegen ist das Fragezeichen dazwischen: Wie gehen denn solche Geschichten aus? Auch bei mir. Wie endet denn das? Der Lukas war jemand, der hat diese Geschichten natürlich nach Ostern aufgeschrieben. Etliche Jahrzehnte. Deswegen hat er natürlich immer in seinem Herzen und in seinem Hinterkopf das leere Grab. Deswegen erzählt er diese Geschichten auch in dieser Perspektive. Aber er sagt uns ein was, und das ist in diesem Text total genial. Er sagt: Siehe, man trug einen Toten heraus. Das bedeutet, ihr Lieben, alle, die ihr das lest, jetzt schaut doch bitte mal hin. Schaut nicht weg von diesen Leitgeschichten, auch in deinem Leben, in eurem Leben. Schaut nicht weg von dem, was um euch herum geschieht, sondern jetzt schaut doch einfach mal hin. Mach Augen und Herz auf. Und wenn man das anguckt, dann ist es ja nicht einfach nur eine Leitsituation. Sondern wenn man anfängt, sich in diese Witwe hineinzudenken, dann merkt man, das ist eine Leitgeschichte auf ganzer Linie. Diese Frau hat Leid erfahren in der Vergangenheit. Sie ist Witwe geworden. Lass diesen Jüngling mal 12, 13 Jahre alt sein, die Frau mit 14, 15, 16 geheiratet haben. Die ist vielleicht Ende 20. Das muss man sich einfach kurz mal überlegen. Vielleicht 30. Und die hat ihren Mann verloren. Das heißt, ihren Versorger. Leid in der Vergangenheit. Jetzt war ihre Hoffnung, sie hat noch einen Sohn. Das heißt, auch einen, der sie versorgen kann. Im damaligen Gesellschaftssystem. Jetzt bringt sie den Sohn zu Grabe. Das bedeutet Leid in der Gegenwart. Jetzt gerade. In Trauer gefangen, kein Blick kann man erheben in so einer Situation. Aber die Frau weiß genau und alle Umstehenden auch, diese Geschichte ist auch eine Leitgeschichte in der Zukunft. Wo soll die Frau bleiben? Wieder zurückgehen in das Haus ihres Vaters? Normalerweise sind diese Frauen als Bettlerinnen geendet. Mit frühem Tod. Wenn wir auf solche Geschichten treffen, dann können wir eigentlich aufhören zu reden, weil dafür gibt es keine Worte. Und ich würde gerne mit euch den Bibeltext ein bisschen genauer jetzt angucken, aber eine Bemerkung. In dem Text redet nur Jesus. Weil jemand anders hat zu solchen Situationen nichts zu sagen. Aber die Bibel sagt, schau dir's an. Es ist auch für uns eine Illusion zu denken, wir könnten uns den Himmel auf Erden bauen. Wir werden konfrontiert werden mit dem, was uns nicht passt. Einleitung trifft's. Danke, Jakob. So läuft das Leben. Und ich habe mal, ne, obwohl das ganz oft zitiert wird, ich mache das zum ersten Mal, habe mich mal in dieses Leben ganz kurz reingelesen von Paul Gerhardt, diesen alten Liederdichter. Und wenn man sich das anguckt, ist es wahnsinnig verrückt. Dieser Mensch hat sehr spät geheiratet, da war er 40 Jahre alt. Er hatte mit seiner Frau 5 Kinder und hat 4 zu Grabe getragen. Dann blieb ein 5-jähriges Kind zurück. Dann ist er mit dem 5-jährigen Kind, hat die Pfarrstelle gewechselt, ist nach Berlin in die St. Nikolai-Gemeinde und dort ist sein Kollege, ein Küster, ist ihm auch ein Kind gestorben. Und da wurde er darum gebeten, ein Lied zu dichten für die Beerdigung eines Kindes. Ein Vater, der selber schon 4 Kinder zu Grabe getragen hat, dichtet ein Lied für die Beerdigung eines Kindes. Das sind Lieder, die stehen in keinem Liederbuch. Also ich habe es nirgendwo gefunden. Und ich möchte euch bloß mal eine Strophe mal vorlesen, auch wenn es ein altes Deutsch ist. Aber wir kommen da rein in dieses Denken. Und da dichtet Paul Gerhardt: Ach, es ist ein bitteres Leiden und ein rechter Myrrentrank, sich von seinen Kindern scheiden durch den schweren Todesgang. Hier geschieht ein Herzensbrechen, das kein Mund recht kann aussprechen. Es gibt keine Worte, die wir sagen können. Und was macht Jesus? Was macht der Christus? Er stellt sich diesem Trauerzug entgegen. Er hält diesen Trauerzug an. Also da stockt mir der Atem. Ich durfte, und ich sage das ganz bewusst, ich durfte schon etliche Beerdigungen miterleben und auch halten und verantworten. Das, was ich als Mensch da mache, ich gehe diesen Beerdigungen, ich gehe diesen Trauerzug mit. Also ich laufe mit den Trauernden mit. Was ich aber nicht tun kann, ich kann mich nicht vor den Trauerzug hinstellen und sagen, stopp. Christus hält den Trauerzug an. Und ich bitte dich, das für dein Leben zu glauben. Dass auch dein persönlicher Trauerzug, dass der angehalten wird von Christus. Weil auch wir alle miteinander, die wir vielleicht Christus vertrauen, wir werden älter, wir werden schwächer, wir werden verletzlicher. Für alle, die es gemerkt haben, dass ich es ein bisschen rumhumble, ich fahre ja zurzeit Elektrofahrrad, also zurzeit nicht mehr. Ich war am Freitag in Grünbach, und habe schöne Waldwege ausprobiert mit kurzen Hosen. Das Ende vom Lied war Notaufnahme und Knie genäht und solche Späße. Ja, aber es geht. Ich kann hier gut stehen. Und ich bin dankbar für Ärzte, die aus Wunden Steine herausholen können. Also man merkt einfach, man wird verletzlich. Und die Frage ist, nicht bei diesen Lappalien eines Sturzes, den man dann noch ganz gut wegsteckt. Die Frage ist, welche Hoffnung trägt uns? Was lässt uns leben? Ich bitte dich einfach, das zu bejahen, dass du sagst, hey, Christus hält meinen Trauerzug an. Egal, ob ich sterbe oder überlebe, er macht das. Paulus hat gesagt, ich habe Lust, bei Christus zu sein, weil er wusste, mein Trauerzug wird angehalten. Ich habe Ewigkeit, ich bin ein Kind der Ewigkeit. Und ich rufe dich dazu auf, das einfach zu glauben, dazu Ja zu sagen. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, auch bei mir selber. Wir möchten die Versöhnung von Jesus, ne, so in sein Blut für uns, das ist in Ordnung. Aber ich habe noch ein ganzes Leben zu regeln. Jesus, so viel Zeit habe ich für dich nicht. Ist doch Schwachsinn. Wenn ich den habe, der meinen Trauerzug anhält, dann gehört doch mein Leben ihm mit allem, was ich tue und bin. Ein zweites, tiefes Erbarmen. Und hier erkennt man jetzt Gottes Art. Und ich hoffe, du erkennst auch, wie Gott ist. Und ich habe hier an dieser Geschichte, hat sich mein Gottesbild auch nochmal ein ganzes Stück, ich will nicht sagen verändert, aber schon nochmal korrigiert. Weil wenn man das anguckt, was hier geschieht, ist das schon verrückt. Was hätte Jesus alles machen können in dieser Situation? Jesus hätte vorübergehen können. Er hätte sagen können, es gibt so viel Leid auf dieser Welt, nach einem Tagesmarsch von 9 Stunden halte ich mir das jetzt nicht nochmal auf. Er hätte vorübergehen können. Das Zweite, was er hätte tun können, und da bin ich ganz sehr angefragt, ne? Jesus hätte denken können, na, wenn die Witwe mich bittet, dann mache ich was. Die Witwe bittet nicht. Überhaupt gar nicht. Sie reagiert in keinster Weise. Christus hätte sagen können, naja, wenn sie mich nicht bittet, dann kann ich nichts machen. Ich will jetzt nicht unser Gebetsleben und das, was wir übers Gebet alles wissen, irgendwie in eine dunkle Ecke schieben. Nein, beten ist reden mit Gott, ist meine Sehnsucht Gott hinwerfen, dass er handelt und regiert. Und er will natürlich auch, dass wir bitten. Aber das jetzt hier mal zu hören, dass hier niemand bittet, sondern dass Christus einfach in seiner Liebe handelt, das korrigiert auch ein Stück mein Gottesbild. Die Witwe sagt kein Wort. Sie sieht wahrscheinlich Jesus nicht mal, diese Witwe. Und wenn man dort hineinguckt in diese Geschichte, dann merkt man aber ein was. Jesus sah die Witwe. Müsst ihr euch vorstellen, das waren etliche Menschen zusammen. Ne? Jesus sieht nicht den Toten. Er sieht nicht die Volksmenge, die hinter ihm ist, wo man jetzt vielleicht gut dastehen kann. Nein, er sieht das Leid der Namenlosen. Er sieht die mit dem größten Leid. Die fokussiert er mit seiner Liebe und mit seinem Halt. Und jetzt sieht man Gottes Art. Und da gucke ich immer hin, wenn ich in Gottes Wort Gottes Art erkenne. Jesus hat Mitleid. Er weint mit. Obwohl ihn doch gar niemand gebeten hat zu helfen. Ich möchte euch mal anhand einer kleinen Tabelle zeigen, dass wir als Menschen mit unserer Wahrnehmung manchmal auch einfach ein bisschen beschränkt sind. Man könnte fast sagen, behindert sind. Wir nehmen vieles in unserem Leben, auch Jesu Wirken, nicht wahr. Und ich habe nur mal dieses Kapitel 7, dieses Lukas-Evangeliums, mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Wir hatten vor ein paar Wochen diesen Hauptmann von Kapernaum. Wir müssen die Geschichte jetzt nie alle kennen, das macht nichts. Aber da passiert Folgendes, dieser Hauptmann sieht Jesus nicht. Der will ihn gar nicht zu sich lassen. Also er kriegt ihn nicht zu Gesicht. Er ist in seiner Wahrnehmung da eingeschränkt. Die Witwe, die redet nicht mit Jesus. Die bringt kein Wort heraus. Ist doch auch logisch in der Situation. Eine Geschichte später, da kommt ein zweifelnder Johannes der Täufer nochmal in Aktion, der im Gefängnis sitzt. Die Geschichte müssen wir auch nie wissen, aber er hat Zweifel und fragt Jesus an, weil er Jesus nicht sieht. Auch er ist beschränkt in seiner Wahrnehmung. Und dann kommt so eine Sünderin, die sich einfach Jesus vor die Füße wirft und weint. Auch die redet nicht mit Jesus. Wisst ihr, genauso ist es bei uns. Wir gehen durchs Leben, wir bewältigen irgendwie unsere Sachen. Auf der einen Seite, manchmal sehen wir Jesus nie, manchmal hören wir ihn nicht, manchmal reden wir nicht mit ihm. So sind wir. Wir sind ein ganzes Stück gehandicapt, behindert. Es gibt ja diesen Begriff WFBM, Werkstatt für behinderte Menschen. Ich würde es mal umformulieren in GFBM, Gemeinde für behinderte Menschen. So sind wir. Wir nehmen es nicht wahr. Manchmal siehst du ihn nicht, manchmal redest du nicht mit ihm. Aber Christus sieht dich. Und darauf kommt es an. Wisst ihr, wenn mir das aufgeht und wenn das in meinem Herzen bleibt, dann kann ich mit meinen eigenen Handicaps und vor allen Dingen auch mit den Behinderungen der anderen umgehen. Ich werde barmherzig. Ein drittes und letztes. Die lebensschaffende Macht. Das, was Jesus hier sagt, das ist das Wort, das zum Glauben führt. Wenn du zum Glauben gekommen bist, wenn du Christus annimmst, dann gleicht es einer Totenauferweckung. Viele, die draußen rum lebendig sind, sind tot. Viele, die quicklebendig scheinen, leben nicht. Leben hast du, wenn du Christus hast. Und wisst ihr, das ist ein Wort, das kannst du dir selber nicht sagen. Du kannst nicht selber zu dir sagen, Falk, steh auf von den Toten. Das spricht der Erfinder und der Herr des Lebens zu dir. Seht nun, dass ich es allein bin und es ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen, spricht der Herr. Wir sind leider dahingehend geprägt, oft auch in unserem Glauben, dass wir diese Wirklichkeit des Christus in uns und diese Ewigkeit, die er für uns hat, nicht sehen und nicht wahrnehmen. Wir rennen weg. Wir haben so viel zu tun. Wir rennen auch weg vor dem Sterben. Wir rennen weg vor wichtigen Entscheidungen. Wir rennen weg vor Versöhnungen. Wir rennen am Ende weg vor Christus. Weil eins ist klar, wenn Gott wirklich so ist wie in dieser Geschichte, dann muss ich mein Leben beharrlich verändern. Dann kann ich in meinem Denken nicht bleiben, wie ich bin. Es geht faktisch nicht. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten zum Thema Jünger und Jüngerinnen sein, in ein paar Predigten gestalten. Weil ich glaube, wir haben in der westlichen Welt was verpasst. Es haben sich immer wieder Menschen bekehrt. Es sind Menschen zum Glauben gekommen. Kirchenmitglieder haben wir auch noch genug, auch wenn es weniger werden. Aber wo sind die Jünger und die Jüngerinnen Jesu, die mit ihm durchs Leben gehen? Das ist spannend. Und ich wünsche mir, dass so eine Totenauferweckung, auch meine Totenauferweckung, nicht nur einfach eine Fahrkarte für die Ewigkeit ist, sondern ein neues Leben. Durch und durch. Was einen Bezug hat in meinen Umgang mit anderen, mit mir selbst, mit allem, was ich bin und habe. Und jetzt möchte ich, bevor ich eine Zusammenfassung gebe, noch etwas ganz, ganz Schönes euch sagen, was ich in diesem Text entdeckt habe. Jesus gibt der Frau ihren Sohn wieder. Das steht praktisch im Text, er gab sie der Mutter, er gab sie wieder. Bei allen Wunden, die du hast, bei allen Verlusten, die du erlitten hast, vor allen Gräbern, vor denen du standest, glaubt es mal für dich, Jesus gibt wieder. Finde ich genial. Das ist die Botschaft für die Suchenden und Verzweifelten, zu denen auch wir gehören, auch ich. Und jetzt ist die Frage, ergreift dich die Furcht oder die Flucht? Weil du merkst, das ist die Botschaft, die mich leben lässt, die mein Leben verändert, die meinen Tag ganz neu gestaltet. Dafür ist Christus gestorben, dass du dieses neue Leben hast. Er ist gestorben, fast ohne Mitleid. Er ist auferstanden von den Toten, um alle anderen mit sich zu ziehen. Ein letztes Bild. Es gibt in den Evangelien zwei Totenauferweckungen. Einmal die Tochter des Jairus und dann den Jüngling zu Nain. Müssen wir nicht ganz erkennen. Zwar gibt es den Lazarus noch, aber das ist eine andere Kategorie. Und mich hat die Frage bewegt, warum weckt Jesus immer nur Kinder vom Tod auf? Das sind ja wirklich Jünglinge, die sind so knapp 12. Ne? Auch die Tochter war 12. Warum immer so Kinder, Heranwachsende? Ich glaube, dahinter steckt eine ganz tiefe geistliche Wahrheit, weil ab dem Zeitpunkt, wo sie in die Ewigkeit zum Leben gekommen sind, beginnt die Phase des Erwachsenwerdens. Sie beginnen im Glauben zu wachsen. Das ist ein ganz tiefes Bild, dass auch wir, egal wie alt wir sind, wenn wir zum Glauben kommen, wenn Christus uns anspricht, sind wir Jünglinge und Mädchen. Und dann ist es dran, dass wir durch das, was Christus an uns tut, Erwachsene werden im Glauben. Dass unsere Charaktere umgeprägt werden. Dass die Hoffnung gestärkt wird. Dass Ewigkeit Raum gewinnt. Ich möchte es gerne zusammenfassen. Ja. Einfach ein paar Impulse zum Mitgeben. Christus sieht die verzweifelten Namenlosen und handelt an ihnen. Das tut er bis heute. Wir erleben die Welt oft zwischen Christus Hoffnung und Verzweiflung. Wie stelle ich mich zu solchen Leitgeschichten? Und da ist der Punkt, sieh hin. Die Frage an dich, vertraust du Christus und der Auferstehung von den Toten? Und ein letztes, durch sein lebensschaffendes Wort werden aus Kindern Erwachsene im Glauben. Amen.